Die Maler begrüßen sich mit Mahlzeit, die Neidhammel begrüßen sich mit Good Night, die Fans von TV Schur begrüßen sich mit Bonjour. Ich begrüße euch wie immer. Guten Abend, Freunde. Das ist zwar kein besonderer. Das ist zwar kein besonderer Satz, aber das Besondere an diesem Satz ist, dass ich ihn heute zum 150. Mal sage. Willkommen zum 150. Jugendgottesdienst. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die ganz besonders zu einem 150. Jugendgottesdienst passt. Und das ist der 150. Psalm. Halleluja, lobt den Herrn, lobt Gott in seinem Tempel. Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Harfe und Zither, also mit Banjo und Gitarre. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang. Lobt ihn mit Zimbelschall und Paukenschlag. Alles, was lebt, lobe den Herrn. Halleluja. Bibeltreu wie wir sind, haben wir mit diesem Halleluja angefangen. Roberts Jazzgesellschaft hat uns dabei unterstützt. Und jetzt steigen wir alle mit ein. Freunde, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern, das tut gut. Das macht Mut. Das baut auf. In diesem Gottesdienst, da geht es um die gute Nachricht, dass Gott uns lieb hat. Und meine Aufgabe ist es, diese Nachricht möglichst treu weiterzugeben. Was passiert, wenn jemand eine Nachricht nicht treu weitergibt? Das zeigt das folgende Beispiel. Superintendent an alle Pfarrämter. Gleichzeitig mit der 850-Jahr-Feier des Chemnitzer Marktrechtes und dem Tag der offenen Denkmalstür findet in der Lutherkirche der 150. Jugendgottesdienst statt. Predigt wie üblich Theo Lehmann. Das sollte man nicht verpassen. Pfarramt an Kirchenvorstand. Mit der 850-Jahr-Feier der Lutherkirche, des Chemnitzer Marktrechtes und dem Tag der offenen Denkmalstür finden 150 Jugendgottesdienste statt. Überall predigt Theo Lehmann gleichzeitig. Man kann also nichts verpassen. Kirchenvorstand an junge Gemeinde. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, zur 850-Jahr-Feier der Chemnitzer Marktschreier finden 150 lutherische Jugendgottesdienste statt. Denkt mal an diesem Tag nach, ob Theo Schneemann offen über alles predigen soll. Das passt nicht allen. Junge Gemeinde an Jugendliche, offen gesagt, wenn 850 lutherische Marktschreier mit 150 Chemnitzer Jugendlichen ein Denkmal eröffnen, muss Leo Lehmann nicht auch noch eine seiner üblen Predigten halten. Das könnte dem so passen. Jugendlicher zu Jugendlichen, am Lutherdenkmal in Chemnitz predigt der 150-jährige Marktschreier Leo Themann. Er soll sich doch endlich verpissen. Leute, es wird unter euch wenige Personen geben, die beim allerersten Mal 1971 mit dabei gewesen sind. Und es wird auch wenige Personen unter euch geben, die alle 150 Gottesdienste hier dabei gewesen sind. Aber es gibt heute Abend eine Person hier, die bei allen 150 Gottesdiensten mit drei Ausnahmen, wo sie entschuldigt gefehlt hat, hier gewesen ist. Und das ist die Gemeindehelferin der Schlossgemeinde, Frau Brigitte Vogel. Wo steckt Frau Vogel? Die bitte ich jetzt hierher. Kommen Sie da. Kommen Sie mal her. Ja, ja, kommen Sie mal zu mir. Kommen Sie mal bitte hier hoch. Das ist typisch. Freund Vogel wirkt im Hintergrund. Die kommt aus der Ecke. Aber ohne Freund Vogel würde hier nichts laufen. Freund Vogel ist vom ersten Gottesdienst an dabei gewesen. Die hat schon, bevor die Gottesdienste losgingen, die Vorbereitung alle mitgetroffen, die Gedanken mitgehabt. Freund Vogel ist diejenige, die die Liedblätter herstellt, uns die Bämme schmiert, den Kaffee kocht, aufwäscht, fürs Sauermachen hier mit zuständig ist und was weiß ich alles und mit Rat und Gebet im Hintergrund steht. Freund Vogel, Sie haben lange bei uns ausgehalten. Ein kleines Dankezeichen. Da wir gerade bei den Damen sind, will ich auch mich bei der Dame bedanken, ohne die wir hier oben, die Musiker und ich, also gar nicht stehen könnten vor Schwäche. Ich meine die, die uns nach jeder Probe an jedem Sonntag unser berühmtes Spaghetti-Mittagessen kocht. Der Bernd ist heute, glaube ich, zum 40. Mal hier. Ich glaube, Bernd, du kommst bloß wegen des Spaghetti-Essens noch in den Gottesdienst. Ja? Das ist, glaube ich, die Hauptsache für dich. Also jedenfalls, ich bedanke mich auch bei meiner ehemaligen Verlobten, was meine Frau ist, für alles. Und dann, aller guten Dinge sind drei, möchte ich mich bei einem Mitarbeiter bedanken, ohne den hier das absolute Chaos herrschen würde. Der hält alle Fäden dieser Veranstaltung in der Hand, sodass hier alles abläuft wie am Schnürchen, oder man müsste bei dem eher sagen wie am Ührchen. Der ist nämlich von Beruf Uhrmacher. Der hat heute unwahrscheinliches Pech gehabt, dem haben sie seine Bude aufgebrochen und im Laden eingebrochen. Gunnar, ich bitte dich, komm einmal hier hoch zu mir. Ich brauche dich jetzt mal, ja? Bitte. Das ist also Gunnar sozusagen unser Manager. Ich muss mal erklären, Gunnar, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich also dienstlich ohne dich schon gar nicht zurechtkomme, aber ich komme auch persönlich ohne dich nicht zurecht. Der Gunnar hat mir für meine Urlaubsreise nach Dänemark echte gute Tipps gegeben und das war wirklich einwandfrei, was du mir gesagt hast. Aber in einem Punkt, Gunnar, hast du dich geirrt. Das muss ich sagen, das war die Sache mit dem Bier. Also der Gunnar hat mir erzählt, in Dänemark könnte man das Bier nicht trinken, wäre nicht genießbar. Gunnar, es ist ein Irrtum. Ich sage dir, wenn man die richtige Sorte kauft, das dänische Bier, ein Traum. Ich habe dir aus Dänemark eine Flasche mitgebracht. Für deinen Feierabend. Du hast heute so viel Schmerz. Ich hoffe, dass du es damit runterspielen kannst. Da sei mit dir. Schönen Dank für deine Mitarbeit. Natürlich. Es gibt noch eine Menge Leute, bei denen ich mich jetzt bedanken möchte. Ich bedanke mich als erstes bei dem Kirchenvorstand dieser Luthergemeinde, dass wir hier Asyl gefunden haben und hier sein dürfen. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich bei all den Mitarbeitern, ohne die das hier nicht laufen würde, die also ab 13 Uhr hier anfangen aufzubauen und die bis 22 Uhr hier kehren und sauber machen. Wir haben in 150 Jugendgottesdiensten alle möglichen verrückten Situationen erlebt, aber es hat noch nie eine echte Panne gegeben. Also ich bin seit 20 Jahren unterwegs und mache Veranstaltungen dieser Größenordnung. Ich möchte euch den Mitarbeitern mal sagen, ich habe noch nie eine so funktionierende Mitarbeiterschaft erlebt, die zwei solche Großveranstaltungen derartig im Griff kriegt. Also ihr seid spitze. Natürlich bedanke ich mich auch beim Willi vom Büchertisch. Da könnt ihr übrigens neuerdings immer die Kassetten des vorhergehenden Gottesdienstes für 6,50 Euro oder sowas dann kaufen, die vom ERF hergestellt werden. Ich bedanke mich beim Thomas von der Technik. Thomas, du kriegst nachher auch noch ein Geschenk von mir. Ich will das bloß nicht bis dahinter schmeißen. Und ich bedanke mich bei den Musikern der Band. Der Dienst. Wir sind heute ein bisschen angereichert durch verschiedene Leute. Der Dienstälteste unserer Band ist der Wolfgang. Ist ja überhaupt mein engster Mitarbeiter. Wolfgang, stellvertretend für die anderen habe ich dir was mitgebracht. Der staunt schon, ne? Also Wolfgang, du bist so lange dabei, du kriegst ein extra Geschenk. Ich habe ein Glas dir mitgebracht für dein Feierabendbier, damit das deine Familie nicht verwechseln kann. Das ist mit Notenschüsseln hier. Also da kannst nur du draus trinken.
Traumhaft. Ich habe mir zwar immer einen Schlips mit Notenschüsseln gewünscht, aber gibt's nirgends, ne? Aber
Wolfgang,
Glas mit Notenschüssel ist mindestens
genau. Wolfgang, ich habe die halbe Bundesrepublik abgegrast nach einem Schlips mit Noten. Den kriegst du noch, aber ich habe das Glas gefunden. Das ist doch schon ein echter Anfang aus Hamburg. So. Alle anderen bekommen natürlich auch ein Geschenk, ihr kriegt alle ein Buch. Mit allen anderen meine ich jetzt alle anderen, die noch hier stehen oder noch mit dazukommen. Das sind alles Freunde, die irgendwann mal hier in der Band, irgendwann im Laufe der Jahre mitgespielt haben. Es geht nicht anders, Freunde, jetzt kommt das Thema Geld. Wir haben im letzten Jugendgottesdienst gesammelt für Kaleb, da geht es um den Schutz des ungeborenen Lebens. Schönen Dank für dieses Geld. Danke. Der Gunnar hat wochenlang an seiner Rechenmaschine gesessen und aus meinen liederlichen Rechnungen zusammengerechnet, was wir in diesem Gottesdienst, was ihr in diesem Gottesdienst in dieser ganzen Zeit gesammelt habt. Wir stehen jetzt bei 718.192 Mark. Vielen Dank, Leute. Das ist eine schöne Summe. Ihr habt Geld gegeben für Windeln, für Säuglingsheime, Boote, für Rüstzeitenheime, Fernseher für Altersheime. Wir haben gesammelt für ein Klavier, für ein Auto, für einen Ofen, für Schränke, für Arbeit mit Blinden, mit Alkoholikern. Wir haben Bibeln für Russland gesammelt. Wir haben Motorräder und Fahrräder für Afrika hier bezahlt. Wir haben gesammelt für Brot für die Welt, für die äußere Mission, für die innere Mission, für die Christopher Blinden Mission. Und für die sammeln wir auch heute. Leute, es gibt in der Welt Millionen Menschen, die sind blind, vor allem Kinder. Die Christopher-Blinden-Mission, die nur von Spenden lebt, die hat im letzten Jahr 200.000 Star-Operationen durchgeführt. Eine Operation Star kostet 40 Mark. Und es gibt hunderttausende Kinder, die ihr Leben lang nie schreiben und lesen lernen, auch keinen Beruf erlernen können, weil sie blind bleiben müssen, weil diese 40 Mark fehlen. Wir sammeln heute für die Christopher-Blinden-Mission, die im Namen von Jesus Christus Licht in die Dunkelheit bringt. Und ich bitte euch darum, dass ihr nachher euer Portemonnaie nicht entrümpelt, sondern dass ihr ein Opfer gebt. Ich möchte euch aus der Statistik noch sagen, die niedrigste Kollekte, die wir je hatten, das war die vom ersten Gottesdienst, das waren 266 Mark. Ja, jeder fängt ja mal klein an. Und die höchste Kollekte, das waren 11.138 Mark. 11.138 Mark. Das war beim 100. Jugendgottesdienst. Also da müssten wir, wenn wir in dem Rhythmus bleiben, heute ungefähr 15.000 bis 16.000 zusammenkriegen. So, und jetzt Leute zu unseren Gästen. Zur Feier des Tages sind es auch drei. Angefangen hat alles bei uns mit dem Detlef. Der war unser erster Sänger, Solist und Bandchef. Und wie der Detlef im September vor 20 Jahren geklungen hat, das hören wir jetzt. Also so klang das vor 20 Jahren und wie er jetzt klingt, werdet ihr gleich hören. Ich bin ja unwahrscheinlich dankbar, dass der Detlef, mit dem wir angefangen haben, heute hier dabei ist. Leute, wir können hier nicht die ganze Zeit feiern, wir müssen ja auch mal ein bisschen arbeiten. Es gab Fragen im Fragekasten, der da hinten steht. Zwei Stück, die muss ich beantworten. In 1. Buch Mose Kapitel 4, Vers 17 steht, und Kain erkannte sein Weib, die wurde schwanger und gebar den Henoch. Jetzt kommt die Frage, dass Kain der Sohn von Adam und Eva ist, ist klar. Aber woher kommt das Weib, das er als seins erkennt? Es gab doch bis dahin nur Adam, Eva, Abel und Kain. Manche Atheisten meinen die ganze Schöpfungsgeschichte und was danach kam, basiere nur auf Inzucht. Das finde ich schrecklich, aber mir fehlen die richtigen erklärenden Worte. Also du schreibst hier, es gab bis dahin nur Adam, Eva, Abel und Kain. Ja, wo steht das geschrieben? In der Bibel. Dass nur Abel und Kain als Kinder von Adam und Eva erwähnt sind, bedeutet ja noch nicht, dass es nicht noch andere Kinder gegeben hat. Jedenfalls, ob erwähnt oder nicht, es ist tatsächlich so. Der hat seine eigene Schwester geheiratet. So ist das am Anfang der Menschheitsgeschichte gewesen. So schreibt das auch Paulus in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Dort lesen wir, Gott hat gemacht, dass alle Völker, die auf der ganzen Erde wohnen, von einem abstammen. Leute, wir stammen alle von einem Blut. Später zur Mosezeit, da hat Gott die Blutschande, also die Inzucht, dann allerdings unter Todesstrafe gestellt. Zweite Frage, lieber Theo, was hältst du von Eugen Drewermann? Wo gab es in der Vergangenheit Angriffspunkte, kann ich als Christ ihn lesen und für Auslegung mit zur Hilfe nehmen und verwenden? Ich halte Eugen Drewermann für einen Irrlehrer, dem die römische Kirche mit Recht die Lehrerlaubnis entzogen hat, und ich werde mich hüten, ihn dir als theologische Lektüre zu empfehlen. Drewermann behauptet, dass Jesus nicht von einer Jungfrau geboren worden ist, nicht der Sohn Gottes ist, keine Wunder getan hat, nicht am Kreuz stellvertretend für unsere Sünde gestorben ist, nicht auferstanden ist, nicht in den Himmel aufgefahren ist, also auch nicht zum Gericht wiederkommt. Wer sowas lehrt, ist kein Ausleger, sondern ein Verdreher der Bibel, ein Verdrehermann. Der Drewermann schreibt, es kann sein, dass ein Mensch als Buddhist besser zu sich selbst findet, als wenn er sich dem Christentum zuwendet. Dazu kann ich nur sagen, es geht ja nicht darum, zu sich selber zu finden, es geht darum, zu Gott zu finden. Drewermann weiter, Religionen sind so etwas wie Medikamente für spezielle Krankheiten. Und nicht für jede Krankheit ist jedes Medikament geeignet. Und dazu sage ich, es gibt eine Krankheit, an der leiden alle Menschen. Und das ist die Sünde. Und gegen diese Krankheit gibt es nur ein einziges Heilmittel, und das ist das Blut von Jesus Christus. Das ist sein stellvertretendes Sterben für uns. Und außer dieser Erlösungstat gibt es kein Heil. Und von diesem Heil und von diesem Heiland habe ich hier 150 Mal gepredigt und werde es nachher auch tun. Und deswegen sage ich, hör nicht auf Eugen Drewermann, hör lieber Theo Lehmann an.
Also wir wollen uns mal beim Theo bedanken, dass er es auch mit uns so lange ausgehalten hat. Ich habe das nämlich mal ausgerechnet. Seit Dezember 79 sind immer zwei Gottesdienste und das sind insgesamt 254 Veranstaltungen. Wir haben praktisch 13,5 Tage Gottesdienst gemacht. Und du hast 4,5 Tage davon gepredigt. Über 1000 Lieder haben wir gesungen und wir möchten uns heute mal bei dir dafür bedanken. Und weil du zu den Gottesdiensten ab und zu mal ein Gedicht gedichtet hast, so haben wir heute auch eins für dich vorbereitet. Im September im Jahre 1971 des Herrn, alles mit dem Jugendgottesdienst begann. Theo Lehmann kam am Schreibtisch so eine Idee, wenn ich nun sonntags in die Kirche gehe, nicht so wie jeden Sonntagmorgen, das macht zu viel Kummer und Sorgen. Die jungen Leute schlafen früh lange und da ist es mir gar nicht bange, wenn ich Gottesdienst mal abends mache und man über einen Witz einmal lache. So kann ich auch abends lehren, man solle sich und andere bekehren. Ich möchte anderen die Bibel nahebringen, damit sie sich auf Jesus besinnen. Ja, 150 Mal stand Theo da, um uns die Botschaft zu bringen nahe. Es begann in der Schlosskirche hoch oben. Da fing Theo an, über die Sünde zu toben. Doch in dieser Kirche wurde dann jahrelang gebaut, sodass man sich nicht mehr mit so vielen Leuten hingetraut. Dann in Petrikirchs heiligen Hallen standen die Leute so dicht, dass keiner konnte umfallen. So musste man machen, der Gottesdienste zwei, dass jeder einen Platz hatte dabei. Als dann die Petrikirche fiel wegen Baufälligkeit fast ein, brauchten wir wieder ein neues Heim. Seit 6 Jahren, man höre und staune, sind wir jetzt in diesem Raume. Nur voriges Jahr wollten wir nicht im kalten hausen. So waren wir 3-mal in Alt-Chemnitz draußen. Nun sind wir zum 150. Mal hier. Jesus, wir wollen danken dir. Als Theo begann, war er gerade junger Papa. Und heute sitzen schon seine Enkel mit da. Doch wir hoffen, dass du hier noch lange lehrest und sich noch so mancher bekehret. Gott segne dich und deine Worte. Wir schenken dir heute eine Sahnetorte. Doch gib davon bitte deiner Frau einen Bissen, denn ohne sie wärst du auch ganz schön aufgeschmissen. Während du für Gott durch die Gegend reist und machst kaputte Seelen gesund, hüte deine Frau, Haus, Hof und Hund.
Ihr Freunde, ja, die heutige Jugend, man kann Mädchen und Jungs kaum voneinander unterscheiden, Hosen, Jeans, Frisur und wer weiß was. Gucken Sie bloß mal dorthin, den Jungen könnte man glatt für ein Mädchen halten. Stimmt, das ist meine Tochter. Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Bin ich auch nicht, ich bin die Mutter. Manche Menschen macht die Mode gleich und manche das Elend. Eines Tages trifft Jesus eine Gruppe von 10 Männern, die das Elend zusammengebracht hat. Es sind alte, junge, einer war vielleicht mal Professor, der andere Pförtner, einer ist Ausländer, jedenfalls eine bunt gemischte Gesellschaft. Aber in einem Punkt sind sie alle gleich. Sie haben alle 10 die gleiche Krankheit. Alle 10 leiden an Aussatz. Aussatz, wir sagen heute Lepra, das war im Altertum das, was bei uns heute der Krebs oder AIDS ist. Also wen das erwischte, der war ein Todeskandidat. Aussatz bedeutet, der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Solche Menschen galten früher als von Gott besonders bestraft und wurden von der Gesellschaft auch besonders behandelt. Die wurden ausgeschlossen, ausgegrenzt, eben ausgesetzt. Kontakt mit Gesunden war ihnen verboten. Und als Jesus an dieser 10er-Gruppe vorbeikommt, da halten die ihre Hände so wie Trichter vor den Mund und die brüllen aus der Entfernung, Jesus, hab Erbarmen mit uns! Solche Hilferufe, die erreichen uns an jedem Tag. Aus Somalia, aus Jugoslawien, aus den entferntesten Ecken der Welt. Da schreien Menschen, Gruppen, Minderheiten, Millionen. Die schreien, wir werden gefoltert, wir werden verfolgt, wir verhungern. Habt mit uns Erbarmen. Aber die meisten Menschen haben keine Zeit, darauf zu hören. Die meisten haben ja mit sich selber schon genug zu tun. Es hat ja jeder so seine eigenen Probleme. Die hatte Jesus aber auch. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Das heißt, er war auf dem Weg zum Kreuz, zum Tod. Der wusste, dass er in Jerusalem sterben wird und der wusste auch, wie er da sterben wird, nämlich an einem Kreuz. Der ist hier in dieser Begegnung der eigentliche Todeskandidat. Und er hätte ja sagen können, Jungs, lasst mich doch in Ruhe, ich habe bloß noch ein paar Wochen zu leben. Ich muss selber sehen, wie ich über die letzte Runde komme. Ich kann mich jetzt nicht noch mit eurem Problem befassen. Aber so hat Jesus nicht reagiert. Sondern hier steht im Lukas-Evangelium Kapitel 17, Vers 14, da sah er sie an. Jesus verschließt die Augen vor der Not der Menschen nicht. Und er übersieht nicht, weil er ans Kreuz geht, um die Menschheit zu erlösen, die Probleme des Einzelnen. Denn eben wegen der Probleme des Einzelnen geht er ja ans Kreuz. Und deswegen kannst du dich mit jedem deiner Probleme an Jesus wenden, egal wer du bist und egal, was das für ein Problem ist. Als die 10 Männer geschrien haben, Jesus, erbarm dich doch über uns. Da hat er die nicht erst umständlich gefragt nach ihren Motiven, ihrer Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit. Und wenn du bisher am Rande der Kirche gestanden hast, oder gegen die Kirche warst, oder ohne Gott gelebt hast, wenn du dich bloß über ihn lustig gemacht hast, wenn du Jesus beleidigt hast, das alles spielt keine Rolle mehr, wenn du zu ihm kommst. Das ist alles vergessen, wenn du zu ihm rufst. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. So steht es in der Bibel. Und was in der Bibel steht, das ist die absolute Wahrheit. Da kannst du dich felsenfest drauf verlassen. Also lass doch deine Zweifel und deine Vorurteile und sag Jesus, was dich fertig macht. Und du wirst die Erfahrung machen, wenn du ehrlich betest, da wirst du herrlich erhört werden. Aber du wirst auch die Erfahrung machen, nicht jedes Gebet wird so erhört, wie du wünschst. Oder wie du es dir vorgestellt hast. Oder etwa gar Jesus vorgeschrieben hast. Das ist die Erfahrung, die diese 10 Männer hier machen müssen. Ihr Gebet wird auf der Stelle erhört. Jesus sieht sie an. Jesus hört sie an. Jesus spricht sie an. Aber der packt die Sache ganz anders an, als die sich das vorgestellt hatten. Es gibt keine Augenblicksheilung, sondern eine Aufforderung, sich den Priestern vorzustellen. Geht hin und zeigt euch den Priestern, sagt Jesus. Verstehst du, Jesus hat die Krankheit nicht mit so einem Fingerschnippen einfach beseitigt. Das hättet ihr natürlich machen können. Hat er ja auch oft so gemacht. Macht er auch heute noch oft so. Aber eben nicht immer. Sondern in vielen Fällen, so wie hier in diesem Fall. Er verlangt einen Glaubensschritt. Geht und zeigt euch den Priestern. Jetzt hätten die 10 Männer natürlich sagen können, na Prost, Mahlzeit, das hätten wir uns ja gleich denken können. Der kann uns auch nicht helfen, der lässt auch bloß irgendwelche Phrasen ab, der schickt uns auch bloß zum Onkel Doktor, den kannst du voll vergessen. Das ist der Fehler, den wir oft machen. Statt willig das zu machen, was Jesus von uns verlangt, da verlangen wir, dass er macht, was wir wollen. Und wenn das dann nicht so läuft, wie wir uns das denken, dann winken wir ab und sagen, ach, hat keinen Zweck. Funktioniert nicht, Jesus ist eine Luftnummer. Beten ist sinnlos. Und bleiben auf diese Art und Weise auf unserem Problem hocken. Die 10 Männer bleiben nicht hocken, die machen sich auf die Socken. Und es geschah, heißt es hier, als sie losgingen, wurden sie gesund. Es geschah. Wie viel Gutes und wie viel Erbetenes ist dir in deinem Leben geschehen? Vielleicht nicht genauso wie und wann du wolltest, aber es ist doch geschehen. Und jetzt ist die Frage, und das ist die Frage, um die es in dieser Geschichte geht. Wie geht's denn weiter? Gehst du, lebst du weiter, als ob nichts gewesen wäre? Oder bedankst du dich bei Jesus? Vers 15. Einer aber unter ihnen, als er merkte, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Jesus aber antwortete und sprach, sind denn nicht 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Der erste saß in seiner Küche und trank Kaffee im Kreis seiner Familie. Der hat sich gesagt, mich hat ja Jesus dazu geheilt, dass ich wieder zu meiner Familie kommen kann. Das ist ja der Sinn der Übung. Also erst einmal mit der Familie feiern, bedanken, bei Jesus kann ich mich später. Hat er später leider nur vergessen. Der zweite saß vor dem Fernseher. Seit Jahren keine Information, ob nur Thomas Gottschalk oder der Wolfgang Lippert die Tagesschau ansagt, welcher Porno bei RTL läuft. Erst mal gucken, bedanken kommt später. Hat er später leider nur vergessen. Der dritte, der saß wieder auf dem hohen Ross. Der sagt nur Gebete hören und heilen, dazu ist der liebe Gott doch schließlich da. Dazu ist er ja verpflichtet, unser einem zu helfen. Das ist selbstverständlich. Und für Selbstverständlichkeiten braucht man sich doch gar nicht erst zu bedanken. Der vierte, der wollte gerade losgehen, um sich bei Jesus zu bedanken. Da sagt seine Frau zu ihm, kannst du nicht heute mal dich um die Kinder kümmern? Und um keinen Zoff mit seiner Frau zu kriegen, da geht er mit seinen Kindern in den Zoo. Der Fünfte, der war schon mit einer großen Tafel Milka-Schokolade unterwegs, um sich bei Jesus zu bedanken. Als ihn seine Kumpel erwischen und johlen, sagen, was, jetzt bist du wohl fromm geworden? Da kriegt er einen roten Kopf und geht mit denen in die Kneipe und schmeißt eine Runde Korn. Der Sechste, der sagt sich, Jesus sieht das Herz an, da muss man doch keine großen Worte machen. Und er macht sein Geschäft wieder auf, ist eine Tankstelle. Der macht Geld und hat keine Zeit mehr, über Gott nachzudenken. Für den gab es nur noch ein einziges Thema und das hieß tanken. Das Thema danken, das kam bei dem nie wieder vor. Der Siebente, der sagte sich, nur wenn ich mir es genau überlege, der Jesus hat doch eigentlich gar nichts gemacht. Ich meine, dass ich gerade an dem Tag gesund geworden bin, wo ich mal ein Stoßgebet zu dem losgelassen habe, das war doch reiner Zufall. Der Achte hatte einen Frati bei der Stasi. Und der sprach, mein Sohn, ich will dir einen guten Rat geben. Du weißt, ich will dein Bestes und ich gebe dir einen heißen Tipp. Ich weiß, es gibt einen ZK-Beschluss, den Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Und damit du dir deine Zukunft nicht verbaust, da rate ich dir, keine öffentlichen Dankesbezeugungen gegenüber diesem Mann. Und wo war Nummer 9? Nummer 9 war im Bett. Der war fest entschlossen, gleich am nächsten Morgen zu Jesus zu gehen. Der hatte nur vergessen, den Wecker zu stellen. Und da hat er es verschlafen. Und seitdem hat er nie wieder gewusst, was die Stunde geschlagen hat. Alle 9 sind umgefallen, obwohl sie alle 9 mal im Glauben gestanden haben. Die hatten alle an Jesus geglaubt. Die hatten alle zu Jesus gebetet. Die hatten alle das bekommen, worum sie Jesus gebeten hatten. Die hatten alle sogar am eigenen Leibe ein Wunder erlebt. Aber zu einer Wende, zu einer Umkehr, zu einer Bekehrung ist es bei denen nicht gekommen. Die haben an einem Punkt ihres Lebens die Macht und die Liebe Gottes erlebt. Aber der ist nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Denen genügte, dass ihre Haut wieder heil war. Aber unter die Haut, ins Herz, ist ihnen die Begegnung mit Jesus nicht gegangen. Wie oft haben mir Leute schon erzählt, dass sie in irgendeiner schwierigen Situation gewesen sind und dann haben sie ein Stoßgebet losgelassen und dann hat Gott sie erhört. Und tatsächlich geholfen. Ja, und das war's eben dann. Folgerung haben sie daraus nicht gezogen. Zu Nachfolgern sind sie dadurch nicht geworden. Zu mir kam unser Hausmeister, um mir mitzuteilen, dass er Vater geworden ist. Aus diesem Anlass war er bereits stockbesoffen. Und er hatte mir nur umständlich erzählt, dass er zu Gott gebetet hat, dass es ein Junge wird. Und tatsächlich, es war ein Junge. Und dann belehrte er mich, indem er vor mir hin und her schwankte und sagte, Herr Pfarrer, ich sage Ihnen, es gibt ein höheres Wesen. Ja, eine Katze auf dem Schuppendach ist auch ein höheres Wesen. Und ich sage dir, wenn deine Gebetserhörung auch nur zu solchen höheren Erkenntnissen kommt, da hast du von Gott nichts begriffen. Diese 9 Männer sind der Beweis, dass man Gott erleben kann, ohne mit ihm zu leben. Es wird oft gesagt, ich würde ja an euren Gott glauben, wenn ich ein Wunder erleben würde. Diese 9 Männer sind der Beweis, wer Wunder erlebt, glaubt deswegen noch lange nicht an Gott. Wir alle haben doch Wunder erlebt. Zum Beispiel, dass die hochgerüstete DDR, dieser Arroganzballon der deutschen Geschichte, auf einmal in der Luft zerplatzt ist, wie diese Kinderluftballons hier. Wir haben doch erlebt, dass die Revolution der Kerzen in unserem Land friedlich verlaufen ist. Na und, wie viele haben Gott dafür gedankt? Gott hat uns die Freiheit geschenkt. Leute, wo bleibt dafür der Dank? Deutschland, Deutschland mault und meckert über alles in der Welt. Das ist die neue Strophe der Nationalhymne. Wir meckern über alles, obwohl wir alles haben. Das Einzige, was wir nicht genug haben, das ist die Dankbarkeit. Leute, an Wundern hat es uns nicht gefehlt. Jeder dieser bisherigen Jugendgottesdienste ist ein Wunder gewesen. Am Anfang, da haben geballte Kräfte innerhalb der Kirche versucht, diesen Gottesdienst nicht zustande kommen zu lassen. der Sommendent, Teile der Pfarrerschaft von dieser Stadt, Teile des Kirchenvorstandes, Teile des Landeskirchenamtes, die haben uns bis auf das Messer bekämpft und wollten nicht, dass der Gottesdienst stattfindet und also stattfand. Da haben sie versucht, ihn uns aus den Händen zu nehmen. Und zu diesem entnervenden Druck durch die Kirche, da kam dann noch der entnervende Druck von Staat und Stasi dazu. Die sind mit den schweinischsten Methoden gegen uns hier vorgegangen. Ich werde niemals solche Gottesdienste vergessen, wie zum Beispiel den in der Petrikirche. Da stand ich auch hier auf so einem Brett hier vorne. Und im Gang standen ja tausende Menschen und die Tür stand auf und da gingen die Leute raus und rein. Und ihr habt mich angeguckt, ihr konntet nicht sehen, was dort war, aber ich sah beim Predigen durch die offene Türe auf dem Theaterplatz die Polizei stehen. Und ich habe hier vorne gepredigt und die ganze Zeit beim Predigen gedacht, ich komme heute Abend nicht mehr nach Hause, die nehme ich nachher gleich mit. Na und? Nichts ist passiert. Niemandem ist was passiert. Wir haben selbst eine Bombendrohung überlebt. Freunde, wir haben in diesem Gottesdienst Gottes Wunder erlebt. Damals in der DDR, da waren wir von der Gesellschaft ausgeschlossen. Wir in der Kirche, wir waren so eine Art Aussätzige. Aber es waren ja nie nur Christen hier, hier waren ja alle möglichen Atheisten, immer eine bunt gewürfelte Gesellschaft. Und die Menschen, die kamen in diesen Gottesdienst, weil sie in der Wüste des Sozialismus etwas für ihre Seele gesucht haben. Und wenn es der politische Witz war, den sie hören wollten, sie haben hier wieder Mut bekommen. Ob nun durch unsere gemeinsamen Lieder oder durch die Lieder der Liedermacher, von denen manche hier Kopf und Kragen riskiert haben, ob durch die Predigt oder durch die ganze Atmosphäre. In diesen Gottesdiensten sind viele Menschen geheilt worden von der Resignation, von der Angst, von der Feigheit. Wir haben hier erlebt, dass das Jesuswort stimmt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben hier in diesem Gottesdienst Momente der Freiheit erlebt. Wir haben Hoffnung bekommen, wir haben Spaß gehabt. Ja, wir sind manchmal hier auch glücklich gewesen. Das war in sozialistischen Zeiten schon sehr viel. Das war zwar nicht wenig, aber das war noch nicht genug. Leute, ich habe hier nicht ein einziges Mal gepredigt, nur mit dem Ziel, um euch eine lustige Stunde zu machen. Sondern das alles, das Lachen und das Witzemachen und das Mutmachen, das waren Nebeneffekte. Mein Hauptziel war, dass ihr euch bekehrt und zu Jesus kommt, weil ohne Jesus das Leben sinnlos und die Ewigkeit trostlos ist. Na klar will Jesus, dass wir gesund und glücklich sind. Sonst hätte er doch diese 10 Männer nicht gesund und glücklich gemacht. Das alles ist ja nicht wenig, aber das alles ist noch nicht genug. Jesus will mehr, er will nicht nur glücklich machen, Jesus will selig machen, Jesus will retten. Der will dich retten vor der Hölle, in die du kommst, wenn du ohne Gott und seine Gebote lebst. Der will dich retten vor der Verdammnis, in die du kommst wegen deiner Sünde. Der will dich retten vor dem ewigen Tod, der dir bevorsteht, wenn du nicht auf Jesus stehst. Ein Wunder, das haben damals alle 10 erlebt. Gesund geworden sind sie alle 10. Aber gerettet worden ist nur einer. Und das war der sich bedankt hat. Das war der umgekehrt ist. Und umkehren, das heißt in der Bibel sich bekehren. Jesus die Ehre geben. Deshalb sagt Jesus hier, hat sich denn sonst keiner gefunden, der umkehrt und Gott die Ehre gebe? Der Einzige, der das gemacht hat, das ist auch der Einzige, zu dem Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Rettung, darum geht es bei Jesus, darum geht es in diesem Gottesdienst um nichts anderes. Ich habe euch am Anfang das Wort aus der Bibel gesagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das geht aber noch weiter. Das heißt im Ganzen so, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Du sollst mich preisen. Du sollst. Das heißt, Gott hat einen Anspruch auf deine Dankbarkeit. Und wenn du nie aus einer besonderen Klemme oder Krankheit gerettet worden bist, wenn dein Leben bisher normal und gesund und ohne Schwierigkeiten verlaufen ist, dann hast du ja noch viel mehr Grund, Gott zu danken, als einer, der erst durch verschiedene Katastrophen durch musste. Und vergiss bitte das eine nicht. Die 10 Aussätzigen, die waren am Schluss alle gesund und glücklich. Die Haut war wieder glatt und alles lief wieder glatt. Es sah so aus, als wären alle Fragen gelöst und alles in Butter. Aber 9 von ihnen haben die Fragen aller Fragen nicht gestellt, nämlich die Frage der Rettung. Die haben nicht kapiert, dass selbst der größte Wohlstand und Überfluss die Frage nach der Errettung nicht überflüssig macht. Und so meint Jesus auch die Frage, die er hier stellt. Wo sind denn die 9? Antwort: Die sind zwar mit heiler Haut davongekommen, aber die sind verloren. Trotz Gesundheit, Familienglück, blühender Firma und demokratisch-humanistisch-christlicher Gesinnung. Leute, wo sind die vielen, die hier in diesem Gottesdienst waren, die hier Gutes empfangen haben und die Jesus nicht gedankt haben? Denen Gott hier vieles gegeben hat und die ihm nicht die Ehre gegeben haben. Die beschenkt fortgegangen sind, ohne zu Jesus umzukehren, ohne sich zu bekehren. Wo sind sie geblieben? Sie sind im Zustand der Verlorenheit geblieben. Könnte es sein, dass unter euch auch welche sind, die ihre Verlorenheit noch nie erkannt haben? Dann wünsche ich euch, dass in euch eine tiefe Sündenerkenntnis und eine tiefe Sehnsucht nach Rettung entsteht. Ohne Bekehrung zu Jesus bleibst du in alle Ewigkeit ein Aussätziger, ausgeschlossen von Gottes Reich. Und davor will dich Jesus retten. Jesus sucht die Aussätzigen dieser Welt, die durch ihre eigene Sünde ins Aus geraten sind. Und egal, wie schwer deine Sünde ist und was du gemacht hast. Und egal, wie oft du Jesus vergessen oder verleugnet hast. Und egal, wie lange du ihm davongelaufen bist, Jesus erwartet dich mit ausgebreiteten Armen. Also komm doch, komm, kehr um, komm heim.
Lasst uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für all die 150 Jugendgottesdienste. Wir danken dir, dass du uns und viele Menschen vor uns hier reich beschenkt hast. Und wir danken dir für dein Wort, das wir hören durften. Und danke, Herr, dass du uns auch heute Abend einlädst, mit dir zu leben. Danke, dass du uns so reich beschenkst. Herr, wir geben dir alle Ehre und wir loben und preisen deinen Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.